Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Forget, der 90er-Podcast.
Back for good.
Es war mir nicht ganz klar, was du jetzt hier machen wolltest. Fabian hat schon so ganz lang Atem genommen. Genau, Fabian sitzt mir hier gegenüber. Ich bin der Stefan. Wir leiten euch durch unsere zweite Folge, Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Heute geht es um Alternative Rock und das ist ja eigentlich der Angriff gegen die Klonkrieger. Also dieser Versuch, diese Diktatur des Classic Rocks, der sich in den 70ern manifestiert hat mit Led Zeppelin, mit Queen, nichts gegen Queen, viel gegen Led Zeppelin, Van Halen und so.
Warum?
Nein, aufzubrechen. Da gibt es andere Folgen, wenn dieser Podcast so gut läuft, dass...
Never forget the 70s.
Genau. Also, wo waren wir? Genau. Alternative Rock, ja, der Versuch, diese klassische Rock-Domäne aufzubrechen. Passend dazu habe ich heute zum allerersten Mal mein Smashing Pumpkins T-Shirt mit dem Zero und dem Stern an, dass ich mir 2000 bei der Abschiedstour der Pumpkins gekauft hat. Natürlich damals in XL, also damals war jetzt Skinny Look noch völlig out.
No.
Nee, das hat man einfach nicht getragen. Da war ja alles immer so Schlabberlook. So, dein Incubus-T-Shirt hier zum Beispiel ist ja auch nicht hauteng. Oder mittlerweile mein wahrscheinlich
Incubus
so oft gewaschen.
Doch, das ist immer hauteng gewesen, einfach weil es das damals beim Konzert in Köln Ehrenfeld im Prime Club, wo ich gekauft habe, Incubus im Prime Club, wer war noch da?
Muss man sich mir vorstellen.
Und da gab es das einfach nur in S, glaube ich, und besser S als gar keins.
Besser
ich bin jetzt auch kein sehr großer Typ, aber es ist trotzdem
die neue S-Klasse.
Aber was man zu deinem, Stefan, zu deinem Zero-Shirt sagen muss, ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich jetzt leider nicht sehen können, Stefan sieht ungefähr so aus, gerade wie Billy Corgan im Bullet with Butterfly Wings Video, über das wir später noch ganz kurz sprechen werden. Das war der letzte öffentliche Auftritt von Corgan mit Haaren.
Mit Haaren, genau. Nächste Folge dann natürlich auch Kahlschlag. Und dann lege ich mir noch so ein riesiges Feuermal zu und werde immer komischer von Folge zu Folge. Und trete dann den komischen Verschwörungstheorie-Podcast auf, nehme unfassbar viele Platten auf, die keine Sau interessiert.
Sonnenbrille immer aufsetzen.
Genau, also wir sind mittendrin im Alternative Rock der 90er. Und mal kurz zu klären, worüber wir jetzt eigentlich sprechen. Es gibt ja diese zwei Begriffe, die mehr oder weniger dasselbe sagen. Man redet vom Alternative Rock, man redet aber auch vom Indie Rock. Das führt seit Jahrzehnten zu... Chaos and Confusion, was meint eigentlich was? Um das mal ganz kurz klarzustellen, Indie-Rock ist eigentlich nur so ein Industriebegriff. Da ging es eigentlich nur darum, dass das Platten sind, die auf Independent-Labels erschienen sind, also nicht auf Majors waren.
So war es mal.
So war es mal, genau. Und Alternative-Rock ist mehr oder weniger eigentlich alles, was gegen den klassischen Rock'n'Roll, gegen den Hard-Rock, der sich, wie gesagt, in den 70ern manifestiert hat, bewegt. Also alles, was irgendwie... Leftfield ist, alles, was versucht ist, irgendwie aufzubrechen. Mittlerweile, und viele dieser Künstler, aber auch die Alternative Rock Künstler waren, die waren auch trotzdem auf Majors, genauso wie Indie-Bands mittlerweile ja auch wieder auf Majors sind und alles so. Die Kaiser Chiefs, Blur, sowas war alles ja dann auf Majors. Das heißt, diese zwei Begriffe sind eigentlich über die Jahrzehnte miteinander verschwommen, meinen mehr oder weniger das Gleiche. So wie ich groß geworden bin, und ich bin sehr groß, Wie Billy Corgan.
Nicht.
Billy Corgan ist noch größer.
Obwohl, natürlich ist Stefan groß. Du bist groß, stimmt.
Ich bin 1,93. Billy Corgan habe ich einmal interviewt an meinem Geburtstag. Und der ist noch viel, viel größer als ich.
Wie groß ist der? Der,
ist gut über 2 Meter.
Der ist nicht umsonst mal Wrestler,
die
Branche eingestiegen.
Der hätte da auch gut bleiben sollen.
Der hat mich, das muss ich nachher erzählen, der hat mich auch mal angerufen.
Für ein Interview. Billy Corgan
hat mich angerufen.
Hat dich angerufen.
Ganz kurz, das war eine der unzähligen Pumpkins Reunion, also nicht Reunion, aber wir sind mal wieder
Roundtouren
und sie kamen nach Berlin und das war wahrscheinlich nicht so gut, es wäre nicht gut besucht worden, es gab nicht viele Ticketverkäufe und dann wurden Interviews anberaumt auch mit Stadtmagazinen, für eines davon arbeitete ich damals und dann hieß es, naja, dann machen wir mal ein Interview zu diesem Konzert, damit Leute noch ein paar Tickets kaufen. Und Billy ruft dich an, sagte dann das Management.
Also.
Und dann hat Billy mich so aus angerufen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und dann ist, Entschuldigung, dass ich jetzt hier kurz gleich einen Ausflug starte, schlecht vorbereitet und naiv und blauäugig, wie ich bin, habe ich mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, aber wusste vieles nicht. Ich wusste zum Beispiel nichts davon, dass Billy Corgan eine jahrelange Fehde mit Stephen Malkmus von Pavement
pflegte,
zu der
klar.
Zeit schon. Und habe ihn, warum auch immer, trotzdem auf diese Band angesprochen. Ich weiß nicht mehr warum. Und er ist richtig ausgerastet. Ich dachte, was ist hier los? Was habe ich gesagt? Aber ja, Billy Corgan hat mich angerufen und wir haben eine Viertelstunde über die Festnetzleitung telefoniert.
Obwohl das ja auf einem Missverständnis basiert, dann sind wir schon wirklich so in medias res. Es gibt ja den Pavement-Song Range Life, wo die Smashing Pumpkins persönlich gedisst werden als Elegant Bachelors und so. Und da hat ja Stephen Malkmus aber auch 20 Jahre später nochmal zugegeben, dass es eigentlich nur ein random Bandname war, gegen den er sich ja damals so gerichtet hat. Also auch gegen das Establishment, weil der Alternative Rock wurde ja in den 90ern dann das Establishment, also mit Nirvana und so. Smashing Pumpkins haben ja, die haben ja 5 Millionen Platten von Melancholy verkauft und so. Also und gegen das hat sich dann Pavement gerichtet, aber nicht persönlich. Billy Corgan natürlich, ja alles total persönlich nimmt, hat das auch sehr, sehr persönlich genommen. Als ich den interviewt habe, da müssen wir echt aufhören, über die Pumpkins mit zu reden, war das auch so ein
Du hast angefangen.
Eine dieser Comeback-Versuche. Und ich habe noch nie einen Rockstar interviewt und ich habe echt schon viele interviewt, auch deutlich größere, so der so Hof gehalten hat. Das war hier in einem Hotel am Berliner Gendarmenmarkt, also Prime Location und so, und der hatte ein ganzes Stockwerk, also eine unglaubliche Suite für sich gemietet und so und saß dann unter seinem Hoodie und so. Es war ein unfassbares Buffet, nur für ihn. Das durfte man auch nicht anfassen und so, man durfte sich da keinen Twix oder so nehmen und so. Man hatte wirklich so den Eindruck, der denkt, er ist Axl Rose 1991 oder so.
Und keiner der Hotelangestellten wusste, wer der Mensch ist, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht. Aber also diese Diskrepanz von künstlerischer Relevanz und Stellenwert und so und Selbstwahrnehmung. Aber zu den Pumpkins später noch mal mehr. Und um jetzt auch mal die Music talken zu lassen, haben wir uns was überlegt. Wir haben ja als wiederkehrendes Element in diesem Podcast eine Zehnerliste, wo wir auch mal dazu kommen, Musik anzuspielen. Und haben uns überlegt, wir spielen heute 10 Songs aus der Compilation-Reihe Crossing All Over, die die Zeit überstanden haben.
Wer kennt sie noch?
Ich.
Ich höre die Leute draußen jubeln, Pommesgabeln in die Luft werfen.
Welchen Stellenwert hatte Crossing All Over bei dir, Fabian? Was fällt dir dazu ein?
Einerseits einen ganz zentralen und gleichzeitig einen total egalen. Also jeder kannte den Sampler, also ich kannte ihn, also jeder, der sich so ein bisschen mehr für Musik interessiert als für das, was im Radio läuft und ich kaufe mal die Bravo-Hits, der hatte dann vielleicht so einen Sampler zu Hause stehen. Ich kenne auch die meisten von denen, habe auch noch überlegt und mir ist eingefallen, dass ich die alle nur von Freunden kenne. Also ich habe mir nie einen selbst geholt und ich will mich jetzt nicht rückblickend schon damals als großen Checker dastehen lassen, kann aber sagen, wer sich schon wirklich für Musik interessiert hat, der braucht diesen Sampler auch nicht, weil der hat halt eh den ganzen Tag MTV und Viva geguckt und hat Musikmagazine gelesen und war halt informiert und der kannte dann auch, um beim Pumpkins-Beispiel zu bleiben, der kannte halt auch schon deren Alben, bevor ein Song von denen auf diesem Sampler landete. Und es war so ein bisschen für so möchtegern Checker, die aber in Wahrheit auch nicht so richtig, ne?
Die nicht so ganz da drin waren, die sich halt darüber schon irgendwie definiert haben, aber die halt eigentlich dann auch nur ein T-Shirt getragen haben von der angesagten Band, ohne wirklich irgendwie, also wo das T-Shirt vielleicht sogar wichtiger war als die Musik, also um sich halt nach außen hin irgendwie abzugrenzen und die halt auf Partys auch mitzunehmen. Diese immer gleichen Artworks mit diesem komischen, verschwommenen Totenkopf und alles so, und da kam man sich natürlich wahnsinnig alternative vor und so. Wenn man da aber mal genau hinschaut, was war das überhaupt für eine Reihe? Die war auf Gun Records, Great Unlimited Noise stand es dafür. Das war aber, also klingt schon mal eher erst irgendwie sehr aggressiv, war aber ein Sublabel von Sony. Das heißt, es war von Anfang an ja ein Major-Ding. Und dieses auf Gun Records waren auch diese ganzen Bands, die damals halt, also das war auch ein Vehikel, um die eigenen Bands groß zu machen. Also auf Gun waren die Guano Apes, die H-Blocks, Him und alles so. Das war praktisch so ein Trägermedium, um diese Künstler mit groß zu machen. Diese Reihe hatte 18 Folgen. Die erste ist im April 93 erschienen, war damals noch sehr eindeutig. Von der Ausrichtung her, erster Song war von den Chili Peppers, Creator, die Freaky Fucking Weirdos, Rollins Band, Corrosion of Conformity, also alles noch sehr hart, wurde aber sehr schnell dann auch aufgeweicht. Also zum Beispiel Rescue Me von Bell, Book and Candle war da auch ganz
früh drauf. Wo man sich bis heute fragt, warum zur Hölle, als hätte man damals schon merken können, dass das nie eine wirklich ernstzunehmende, was sollte das, was haben die gedacht, wird das eine Gothic-Größe?
Das lief ja auch dann parallel schon auf Antenne sonst was und so, und ab dann war diese Distinktion von dieser Reihe auch wirklich nicht mehr möglich. Also
man, muss aber trotzdem sagen, dass sie einerseits die Reise sich aufweichte, wie du sagst, aber gleichzeitig sie immer versucht haben, sich diesen harten Touch beizubehalten.
Genau.
Also da waren bis zum Schluss, also nicht bis ganz bis zum Schluss, aber bis zum Schluss der 90er,
ja,
waren dort auch immer diese Platten, diese Songs von Platten dabei, die so im weitesten Sinne sogar unter Goth irgendwie zu labeln waren.
Genau, ne? Genau.
Und auch so hier Witt, den kennt man natürlich.
Auch Gott,
und,
ja.
Und Kreidler und also Sachen, mit denen ich nie was anfangen konnte.
Nee, ich auch nicht. Aber das wollte man halt auch nur mitnehmen. Also das war halt dann auch eine zu breite Alternative. Man hat halt einfach alles mitnehmen wollen, was auch nur halbwegs irgendwie, was halt nicht völliger Charts-Pop ist.
Was sich ja am einschlägigsten bei Volume 6 zeigte.
Oh ja.
Denn da hieß...
Die hatten alle.
Die hatten alle, wirklich. Ja. Und die hieß aber dann nicht nur Crossing All Over, sondern die hatte noch das Beiwerk als Motto New Rock and Electro Beats.
Genau.
Damit man auch ruhigen Gewissens Prodigy, waren da glaube ich nicht drauf, aber...
Die Chemical Brothers Heads, waren drauf.
Chemical, genau. Brothers, Apollo 440, Primus Scream, oh sogar, ja. Ann Clark.
Ja.
Und Marilyn Manson, auf den Manson. Wir auch kommen werden. Genau.
Das aber da halt sind die halt auch mit der Zeit gegangen. Das war dann auch diese Zeit von Big Beat und alles so, und das hat dann natürlich rübergeschwappt. Also ja, da haben wir auch dann sehr viele, nicht zuletzt wie die Smashing Pumpkins, haben wir dann auch mit Eye und so, also reine Elektro-Songs gemacht, so dann ließ sich das auch nicht mehr trennen. Die Volume 6 hatte wirklich jeder. Doppel-CD.
Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es überall so war, aber wenn man sich heute die Cover online sucht, der Platten, da habe ich gesehen, dass auch noch ein RTL2-Aufkleber mit drauf
war. Ja, das wurde dann nämlich dann beworben irgendwann.
Was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was die Zielgruppen miteinander gemein haben.
Ja, ist Wahnsinn. Aber da war es dann auch, wusste dann auch wirklich jeder, also jeder, der es ernst gemeint hat, wusste, dass man diese Reihe eigentlich nicht mehr hören kann. 2006 kam dann auch schon die letzte, also wir reden da auch nur über 13 Jahren, und da war das schon so verwässert.
Nur ist gut, weil bis dahin kaufen die Leute ja noch CDs. Klar,
das stimmt. Ist dann war es natürlich vorbei.
Und die Bravos, die gibt es glaube ich immer noch.
Die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Immer noch sehr groß in den Compilation-Charts. Und auf der letzten Ausgabe, also da hatten sie dann wirklich den Faden verloren, da war dann auch Revolverheld und Silbermond drauf und Wir sind Helden, Mann. Ja, klar, das war natürlich auch so die...
Stefan ist schon betrunken. Ich sag nicht, wie spät es gerade ist.
Mir ist gerade mein Mikro abgeknackt. Moment mal.
Oder war es die Hüfte? So, Stefan ist zurück. Wir konnten den Krankenwagen nochmal nach Hause schicken in letzter Sekunde.
Aber hier geht auch alles, also man ist doch so voll, also wenn dir jemand dein Mikro auf die Fresse knallt, dann bist du ja schon voll in so einem Moshpit eigentlich drin.
Das warst du wahrscheinlich innerlich schon gerade.
Das war, ist eigentlich alles so, das sind so Stage-Accidents, wie sie Metallica dann auch ja mal hatten, wo dann die Bühne zusammenbricht und alles so, um euch dieses Gefühl mitzugeben, wie es damals war, ja, in den ersten Reihen bei Smash Mouth oder
so. Hey now, you're an All-Star.
Ja, die waren auch auf Crossing All Over drauf. Und wie gesagt, zum Schluss dann...
Und die Alternative All-Stars.
Das war
der
das
Name, allerletzte, der alles vereint.
Das war das allerletzte. Also was für ein Mist. Und Creed, ja, und so. Also diese religiösen Rocker soll ja jeder Hand haben.
Und um die Fanta 4 als unseren Dauerfaden beizubehalten, es gab ja auch die Mega 4.
Ja, die aber dann doch sehr richtungsweisend waren.
Also sie das wirklich?
Für deutschen Crossover schon. Also das hat man damals irgendwie belächelt, aber eigentlich waren die einfach sehr früh dran mit so einem
Experiment. Das waren die Fanta 4 zusammen mit einer anderen Band,
Megalomaniacs,
deren Namen ich fast vergessen hätte, wenn Stefan mich nicht gerade dran erinnert hätte.
Ich glaube sogar mit X.
Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich damals von einer meiner Tanten gefragt wurde, welche CD ich mir denn zum Geburtstag wünschen würde. Ich war damals schon bekannt als jemand, der ganz gerne Musik hört.
Ja.
Und gerade stand die auf meiner Liste. Und ich habe nachher nicht wirklich Ärger, aber doch Kritik von meiner Mutter bekommen, warum ich mir dann von meiner Tante ausgerechnet dieses Cover
mit diesem obszönen,
mit dieser Hose,
das Michael Jackson-Move,
wo sich jemand in den Schritt greift, ja, und seinen offenbar sehr dicken Penis anfasst,
ja,
warum ich mir dann sowas wünschen würde. Ich wusste es doch nicht besser.
Aber muss man schon sagen, für die Fanta 4, also die ja jetzt auch einfach, also so eine Telekom-gesponserte Band für die ganze Familie, sind schon relativ mutig eigentlich.
Ja, das war auch ganz geil zu hören, wie sehr man Songs doch umarrangieren kann einfach.
Ja, ja, ja.
Oder nicht arrangieren, aber einfach einen anderen Sound stecken, so.
Die haben es allerdings nicht in unsere Liste geschafft von 10 Songs, die auch noch was mit dem... Was?
Never forget, ich bringe das Thema
immer
wieder rein.
Ach so, ach so. Die, wir versuchen ja auch mit diesem Podcast zu zeigen, nicht nur wie geil die 90er waren oder wie ungeil, sondern was die auch noch mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Und dazu soll uns unsere Liste dienen von 10 Songs aus den Crossing All Over Samplern, die diese Samplerreihe überlebt haben und die man sich heute nach guten Gewissens anhören kann. Wir fangen mal an, oder?
Der sehr gerne.
Der erste Song, der unter Umständen auch der beste oder der nachhaltigste ist, Basket Case von Green Day.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Hat man noch im Ohr. Green Day ja sowieso ja die Zeit überlebt. Jetzt natürlich eine riesengroße Headliner-Band. Damals aber ja auch schon mit dieser Platte 20 Millionen Stück verkauft und so.
Hätte man aber auch nicht gedacht damals, dass
hätte man nicht
so
gedacht.
Lange so gut halt.
Ja, ja, und die waren ja auch, also die waren ja dann auch nie wirklich schlecht oder so. Die haben sich ja auch was getraut und alles so. Aber allein schon dieser Sound, also wenn du dir heute anschaust, neulich hat man die ja auch zusammen mit Billie Eilish, mit Billie Armstrong, mit Billie Eilish zusammengebracht. Die waren im US Rolling Stone, weil die halt einen riesigen Einfluss auf Billie Eilish hatten, der sich jetzt im Sound nicht unbedingt zeigt, aber in der Herangehensweise und auch.
Du meinst in den gefärbten Haaren einfach.
Zum Beispiel, genau. Wobei der Billie Eilish Look, den hat der eher der Schlagzeuger Trey Cool.
Dieser Name.
Ja, klar. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Dookie damals das Album, auf dem Basket Case drauf war, ähnlich einflussreich war wie Nevermind. Also die hat einfach Pop, Punk völlig etabliert, sowas wie Blink 182, die ja immer noch eine riesen Band sind und alles so erst ermöglicht und so. Und ein ganzes Genre eigentlich mitgeprägt. Und in dieser Verquickung, die Nirvana natürlich auf Nevermind auch schon irgendwie hatten, aber noch ungenierter irgendwie auch Pop sein zu können, bei all dem. Bis heute einflussreich. Also und ja, auch ein super Song.
Und das kannte damals ja auch wirklich auf dem Schulhof jeder. Also das war das gute Beispiel davon, von Musik, die jeder kennt und die nicht scheiße ist.
Genau.
Und wenn ich mich auch wieder zurückerinnere, es gab immer so 3-4 Namen, die so Anfang, Mitte der 90er auf den Federmäppchen der Mitschüler standen.
Ja.
Das waren Nirvana, Green Day und Offspring. Das waren in meiner Zeit die großen drei.
Offspring waren riesig, das stimmt. Die sind aber nicht in dieser Liste.
Die sind nicht in dieser Liste, obwohl Self-Esteem damals ähnlich einschlug in manchen Ecken, wie es Basket Case tat.
Ja, ja, in Deutschland sogar Top 10. Da habe ich mir sogar eingebildet, wenn ich mir jetzt noch die Maxi-CD kaufe, dann helfe ich denen, in die Top 10 einzuziehen. Und tatsächlich waren die, nachdem die wochenlang Top 20 waren, habe ich mir die Single gekauft und in der Woche waren sie auf Platz 8.
Wegen
ich bilde dir mir ein, dass ich da mitzureden hatte.
Heute würde das stimmen, so wenn die Leute wieder Platten kaufen.
Wir kommen zum nächsten Song und den übernimmt Fabian. Nach großem Anlauf, jetzt ist wirklich Spotlight.
Wir sprachen schon darüber.
In unserer Sonderfolge.
Bullet with Butterfly Wings, die Lead-Single aus dem 1995 erschienenen Doppelalbum Melancholy and the Infinite Sadness der Smash 'Em Pumpkins, langsam. Genau. Die sich
Street-Single davor war übrigens Zero.
Ach, stimmt, natürlich.
Die genau. Street-Single.
Ja,
so, die Underground.
Ja. Aber
EP.
Da zeigt sich jetzt schon, die Pumpkins werden wahrscheinlich die Band dieses Podcasts. Wir sprachen ja schon in Folge 1 mit Joachim Henschel darüber, der den Vorgänger Siamese Dream als sein Lieblingsalbum der 90er beschrieben hat. Völlig nachvollziehbar, wie ich finde.
Absolut.
Und ich glaube, bei dem Album hier scheiden sich die Geister oder die Pumpkins-Fans.
Nicht in diesem Studio.
Doch, das freut mich. So will ich dich hören, Stefan. Um nochmal Ralf Richter zu zitieren.
Wir sind uns da völlig einer Meinung. Ein Meisterwerk.
Ein Meisterwerk, ja, man kann 2-3 Songs streichen. Man hätte wahrscheinlich sogar ein noch killermäßigeres Album aufnehmen können, wenn man kein Doppelalbum draus gemacht hätte. Aber ich finde tatsächlich, das war natürlich ein Bombast, ein sehr gewollter Bombast. Das war das tongewordene Beleg dafür, wie größenwahnsinnig Billy Corgan war, wie ich finde und du ja auch, wie ich gerade nochmal höre, das aber auch durch sein Songwriting und durch die Herangehensweise völlig
absolut
berechtigt war.
Ja, ja. So. Und da hatten wir es ja auch schon in der letzten Folge davor, auch einfach so die Pumpkins damals als die Band, wie man sich eine Rockband im 21. Jahrhundert gewünscht hat. Verschiedene Ethnien, verschiedene Geschlechter und sowas, ständig andere Look, mit anderen Genres experimentieren und alles so. Also die haben das 21. Jahrhundert auch einfach so mitgeprägt.
Genau, und waren auch, also galten nicht nur zeitweise als größte Rockband oder Alternative Rockband der 90er, sondern wurden ja auch dann 97, warum auch 97, gab es einen Grammy.
Ja, das ist immer so wahnsinnig verschleppt, das versteht keiner. Ja, ja.
Und auch inhaltlich, also ich meine, diese Songbandbreite, also dieser Rocksong hier und dann gab es diese riesengroße Piano-Ballade Tonight Tonight.
Ja.
Es gab so für mich 2-3 geheime Lieder.
Da ist kein Piano drauf.
Habe ich Piano gesagt?
Ja, ein Streicher.
Streicher?
Ich glaube, auf Tonight Tonight sind ja nur Streicher und
Ernsthaft? Ist da kein
Die Piano-Ballade ist der Titeltrack davor, Melancholy in the Infinite Sadness.
Stimmt, so fängt's an. Und genau. Dann kommt der große Streicherbombast.
Genau.
Alter, also nicht, dass ich den Song nicht 2-4 Mal gehört hätte in den 90ern. Und inhaltlich, also ein paar Songs, so Bodies, Muzzle, so ja, Publikumslieblinge, ja, die nicht Singles waren, glaube ich. Aber nee, das war schon, also egal, was man über die späteren Pumpkins sagt, da gab es gute Zeiten und nicht so gute Zeiten. So
das war die
beeindruckend
beste Zeit.
Wurden sie nie wieder.
Ja, das muss man so sagen. So. Nächster Song. So, da hatten sie keinen Hit, glaube ich, bekommen. Oder haben wir irgendwie zu spät verstanden, dass man diese Band da auch auf diese Reihe nehmen sollte? Garbage mit Wow, also nicht mit Queer
oder Stupid
zu früh,
Girl
oder
so.
Das
die erste Single war?
Das war die erste Single, aber die kam dann nochmal nach den Hits. Also ich glaube, dass die waren da später dran.
Okay.
Und ja, einfach
dran auf dem Sampler, über dem wir reden.
Genau. Crossing All Over reden wir. Und jetzt reden wir über Garbage. Wow. Auch einfach so sehen mittlerweile halt auch Indie-Bands aus, was damals noch irgendwie mehr oder weniger eine Sensation war, dass da halt einfach eine Frau singt und die nicht nur einfach so das Pretty Face ist, sondern auch an allem irgendwie mitschreibt und ganz klar das Aushängeschild dieser Band ist. Mit diesen drei alten Säcken im Hintergrund und so, die für das ganze Feintuning zuständig waren und so. So sehen Bands natürlich heute nicht mehr aus. Also man hat nicht mehr 3-70-Jährige oder 3-50-Jährige, wie sie damals noch waren, und eine Frau. Aber mittlerweile sind alle relevanten Indie-Bands female-led. So. Also das war eigentlich auch so die Blaupause dafür, wie es dann mal kommen sollte. Was man damals, finde ich, aber auch noch gar nicht so thematisiert hat.
Also, damals war es ja auch so, dass obwohl es female fronted war, ja, der eigentliche Star, über den gesprochen wurde, ja der Schlagzeuger war.
Butch Vig als Nirvana-Produzent. Der hat dem Ganzen natürlich auch geholfen, so, das ist ganz klar.
Genau, und deswegen waren die, glaube ich, ziemlich früh auch so Kritikerlieblinge, wegen ihm.
Genau, und weil es natürlich auch fantastische Musik war.
Das kommt noch dazu, ja.
So, über die Fantastischheit der nächsten Musik kann man sich streiten. trotzdem allerdings mehr Wert für das Hier und Jetzt. Springer!
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also du hast gerade zu Recht gesagt, man kann sich darüber streiten, wie man sich über Musiker zum Glück immer streiten kann. In dem Fall muss man sagen, es ist wie viele Songs aus den 90ern nicht unbedingt hervorragend gealtert. Mhm. Aber wenn man sich das mal rückblickend anhört, was ich jetzt hier vor dieser Folge mal getan habe, war das schon ziemlich gut für seine Zeit. Also,
was war's denn? Ich glaube, du hast den Titel nicht genannt.
Habe ich noch. Ihr habt ja gehört, wer es nicht erkannt hat, nachvollziehbarerweise. Schatten von Such a Search. Mhm. Such a Search waren eine ganz breit gesagt Crossover-Band aus Braunschweig, die aber entgegen dieser landläufigen Meinung ist eine Crossover-Band, eigentlich auch viel, viel mehr machten. Also wenn man sich nur Schatten in voller Länge anhört, dann hört man da Rap, DJing, also Scratches, die ja damals so das große Ding waren, immer noch Hardcore, Punkrock, Metal, Jazz sogar, dass sie auch so im Metal-Bereich relevant waren und ernst genommen wurden, sah man auch an deren Tour-Slots. Sie haben zum Beispiel einen Support gespielt für Biohazard.
Oh, wow, ja.
Und Such a Search hatten schon damals vergleichsweise deepe Texte. Also da ging es nicht, obwohl es Rap war, rein lyrisch, textlich, also der gesprochene Teil, ging es nicht um deine Mutter und dergleichen.
Ja,
und auch
ja,
nicht um irgendwelche Aggro-Sachen, die halt später in Mode kamen. Es ging irgendwie um mehr. Man könnte auch böse formulieren, das war so dann wahrscheinlich entsprechend Abiturienten-Rock oder Crossover oder sowas. Aber die waren im Grunde die Guten in dieser Welle, wo halt mehr oder weniger zeitgleich auch so Thumb, H-Blocks, Gone Apes aufkamen. Also all diese deutschen Crossover-Bands, die, das sind wir uns wahrscheinlich einig, jetzt auch wirklich nicht so gut gealtert sind.
Nee.
Also nicht die Person, no offense.
Ja, die sehen mit Sicherheit sehr gut aussehen.
Natürlich, genau. Such a Search haben ein paar Platten rausgebracht, haben sich endgültig 2006 aufgelöst. Sie hatten 2000 noch eine Single, die damals auch auf Viva 2 rauf und runter lief, Chaos mit Ferris MC.
Oh ja.
Und das ist ja auch
ein Brett.
Gutes Match eigentlich. Ne?
Ja.
Und warum ich Such a Search hier ausgewählt habe, ist auch das, weil wir versuchen ja immer so einen kleinen Sprung in die Gegenwart zu schaffen, wenn es irgendwie zu schaffen ist.
Mhm.
Und in dem Falle finde ich, oder ich habe mich daran erinnert, dass ich, als ich zum ersten Mal Casper hörte, immer an Such a Search denken musste.
Ja, 20 Jahre vorher gab es so einen Sound schon.
Der ja witzigerweise in einem, glaube ich, alten oder frühen Interview mit der Juice gesagt hat, während Casper sein, wie spricht man es aus, XOXO?
Dafür bin ich zu alt.
Okay, dass sie dieses Album aufnahmen, dass sie im Studio die Richtlinie gehabt hätten oder die Regel, keine Elemente verwenden, die irgendwie an Crossover erinnern. Wir machen ja alles, bloß kein Crossover. Witzigerweise ist es ja trotzdem das. Das ist
eigentlich.
Da ist eine roughe Stimme, da sind diese deeperen Texte, in die man sich irgendwie reinfühlen kann, wenn man irgendwie will. Und da ist der Wunsch, irgendwie Lieblingsmusik und bekannte Genres mit Kontemporären zu vermischen. Und das haben Such a Search damals gut gemacht, wie ich finde. Wurden von der Zeit natürlich überholt.
Das stimmt. Brecherkonzerte aber. Ich war damals sehr so im deutschen Hip-Hop zu Hause, fand Search war nie so meins, aber ab und zu, da kam man gar nicht umhin, weil die auf irgendwelchen Jams gespielt haben. Da gab es Konzerte, da dachte ich, die überlebe ich nicht. Also das waren unglaubliche Moshpits und so. Also ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin.
Ja, und es war trotzdem, das ist ja witzig, dass das einerseits so eine gelebte Aggression, was ja auch eine Leidenschaft für Musik ist, einfach nur war. Und gleichzeitig, wie ich es eben sagte, glaube ich, also damals haben bei uns Leute Such a Search gehört oder die das gehört haben, die galten so ein bisschen als Checker, die nicht dumm waren.
Ja, genau.
So, also, ne? Das war schon ein bisschen mehr. Du hast eben über eine female-fronted Band gesprochen, Garbage, die in den 90ern so wichtig waren.
Du machst mir alles nach.
Es gab da noch eine andere.
Oh ja.
Ich rede nicht von Case Choice, die ich auch sehr gerne gehört habe.
Das war meine erste ernstzunehmende Platte, Case Choice.
Echt?
Paradise in Me, ja.
Aber das ist nicht die mit Northern Addict, ne?
Doch.
Okay, danach kam Belief. So,
mit Cocoon. Da war ich schon raus. Nee,
und Cocoon Crash und.
Die kamen alle noch später.
Also Case Choice, das wollte ich am Ende sagen, das kann ich auch jetzt sagen, sind das brave Gegenstück aus ungefähr der gleichen Zeit wie diese Band hier. Zu dieser Band. Skunk and Nancy, Twisted, auf Volume 5 von Crossing All Over und wie ich finde, nicht, dass ich damals oder heute ein großer Kenner von feministischer Musik gewesen wäre, aber ich glaube, da kann man schon sagen, dass das eine sehr feministische Platte war.
Absolut.
So eine Zeit, wo ja trotz Garbage und Co. die Rockwelt wie immer irgendwie männerdominiert war und dann stand dann diese Frau, die nicht nur eine krasse Stimme hat, sondern auch natürlich eine krasse Bühnenpräsenz.
Ja, also eine kahlköpfige, schwarze Frau.
Die auch noch lesbisch war.
Ja, ja, das gab es davor und danach nichts mehr, also was so radikal war. Die aber einen das war ja eine sehr große Band, die haben Glastonbury geheadlined, das größte Festival der Welt. Und ich war neulich auf einem Konzert von denen, wo ich die in den 90ern nie gesehen habe, hier ausverkauft die Berliner Columbia-Halle. Und ich kannte jeden Song, also außer den von den letzten drei Platten oder so.
Ich wollte gerade sagen, es gab
nicht
ja
mehr geschnitten, aber was die für Hits hatten, wie viele und so.
Genau, und es gab, also der größte Hit von denen war ja eigentlich einer der weicheren Songs.
Na klar.
Also Hedonism, ne?
Ja.
So. Und witzigerweise, also die Band war ja auch textlich immer sehr politisch und haben sich auch über Religion geäußert und Sex natürlich. Witzigerweise ist der Song, den ich jetzt hier ausgesucht hatte, eben weil er auf diesem Sampler drauf ist, einer, wo sie selbst, so Skin, die Sängerin, die auch Soloplatten gemacht hat danach, oder währenddessen, selbst gesagt hat, dass ich über den Song gar nicht genau weiß, worum es da geht. Aber klingt trotzdem sehr wütend. Wie wütend muss sie ja sein, wenn sie wirklich wütend sang?
Das stimmt.
So, weil wir es hier chronologisch geordnet haben, bin ich nochmal dran.
Gern. Ich höre dir ja gern zu.
Ich dir auch, Stefan.
Ich hoffe, ihr auch.
Sometimes I like to pretend.
21 Uhr auf Viva 2, da kam in meiner Erinnerung zwei Jahre nichts anderes aus.
That she knows me. Ich habe das Video gar nicht vor Augen.
Das war so eine ganz hektische Fahrt irgendwie irgendwo hin, glaube ich. Aber so waren
wahrscheinlich auch noch mit so Fisheye-Optik wie alles in den 90ern. Oh Gott. Naja, Life of Agony, Let's Pretend von ihrem zweiten Album. Und habe ich deshalb ausgewählt, weil das, wie ich finde, einerseits stellt diese Band einen sehr guten ein Beispiel dar für den Übergang von Metal und New York Hardcore zu Alternative Rock, sowohl innerhalb der Band selbst, als auch innerhalb dieser Szene in New York. Also wenn man sich dieses Debüt von Love of Agony anhört, River Runs Red, da ist halt dieser kleine Mann, der gefühlt nur 1,50 groß ist, der dann mit einer Wahnsinnstimme von Respect schautet und alle haben die Instrumente tief und die anderen haben so lange Haare und so. Also Testosteron Zuwurf.
Ja.
Wahnsinn. Also kann man auch wahnsinnig scheiße finden, glaube ich.
Bestimmt. Man kann ja so vieles.
Genau, aber das ist halt auch, das war sehr, sehr, sehr prägend und eigen. Also wenn man da keinen Zugang gefunden hat, dann wollte man es alles in die Ecke werfen. Und dann sind die mit dem zweiten Album aber unter anderem mit diesem Song hier, Let's Pretend, wo er über seine Mama singt, zu der er offenbar nicht so Kontakt hatte. Er, Keith Caputo, so hieß er damals.
Der Name allein schon, dieser kaputte Typ. Ne?
Ja. Ganz kleiner, schüchterner Typ, der, ich habe ihn mal zum Interview getroffen später, wirklich auch ganz, ganz zärtlich und leicht redete. Ja. Damals war er noch als Mann öffentlich unterwegs, heute Mina Caputo. Und schaute dann sowas raus. Und genau, irgendwie waren halt gleichzeitig diese Band, die sie, glaube ich, bezog auf all diese anderen New Yorker Bands, Biohazard haben wir eben genannt, Sick of It All, Madball und wie sie alle heißen, die teilweise sehr aggressiv und auch gewalttätig, glaube ich, unterwegs waren, zumindest in der Sprache. Ich habe gelesen, ich kann es jetzt nicht nachhalten, dass es da bestimmt aber auch so homophobe Tendenzen bei einigen Bands gegeben hätte.
Würde ich nicht ausschließen.
Was ich nur deshalb sage, weil es deswegen umso erstaunlicher ist, wie Keith Caputo dann später sein Coming-out hatte und sich jetzt als Transsexueller, also aus Mina versteht, also er ist jetzt eine Sie. Wie hart das mutmaßlich, ich habe keine Ahnung, für so jemanden in so einer Szene gewesen sein.
Damals auch, ja, und zu dieser Zeit und so. Ich meine, das ist heute noch bei Against Me und sowas auch noch ein Riesenschritt, dass sich da ein Sänger von der Hardcore-Band hinstellt und als Frau auf, sich als Frau versteht und eine Frau sein will. Und aber damals, also undenkbar eigentlich.
Genau, weil es ja auch, natürlich ist es überhaupt blöd, das zu behaupten, dass man als Außenstehender denkt, was für ein Gegensatz. Warum soll denn jemand, der sich drauf versteht, nicht auf harte Musik gestehen dürfen? Ja. Völliger Quatsch natürlich.
Ja, ja.
Aber so war es halt in den Köpfen. Und dann gab es ja noch diese andere New Yorker Hardcore-Szene, die bessere in Anführungszeichen, die um den allseits beliebten Walter Schreifels, also so Gorilla Biscuits, Youth of Today, der später Rival Schools und sowas gemacht hat, die kamen, glaube ich, auch daher. Das war so, insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, das war die Eastside-Version der Hinwendung zum Alternative Rock, was in Kalifornien mit anderen Bands passierte. Und Let's Pretend auch ein Klassiker auf meinen Mixtapes gewesen. Ich grüße die damaligen Empfängerinnen. So.
Bestimmt viele davon Beautiful People.
Oh.
Auf Volume 6 von Crossing All Over. Wie gesagt, der Sampler, den auch wirklich jeder hatte. The Beautiful People von Marilyn Manson. Das mal ordentlich moderieren zu können, tue ich mir mal so eine Maulsperre rein, wie es der Manson im Video hatte. Moment.
Hey, Manson. Ich mache ein Foto von euch, das seht ihr dann auf unserem Instagram-Kanal oder auch nicht. Ach, schön.
So, aber bevor mir hier der Sabber aus dem Mund kommt. Natürlich auch er, Marilyn Manson, als diese Gender-Bending-Figur, die letztlich 10 Jahre später auch Lady Gaga war. Also wie ähnlich die sich auch sehen, diese zwei Menschen, und mit diesen ständigen Neuerfindungen, diesen Kostümierungen ja auch sowas, wie man dann im 21. Jahrhundert Musik gemacht hat. Der ultimative Marilyn Manson-Song natürlich, mit der auch nur Pop war, so krass das natürlich damals war, dieser Schock-Value, aber der ist in jeder Zeile, in jedem Bridge, in jedem Mittelteil unglaublich hooklastig. Also man kann sich an jeden Teil dieser Songs erinnern, und diese Zeile, die mir die ganze Zeit seit den letzten Jahren im Ohren rumgeht, relevanter als je zuvor: Capitalism has made it this way, old-fashioned fascism will take it away. Also diese Zuspitzung in dieser Gesellschaft, der Gegensätze von Arm und Reich, der Osten fühlt sich abgehangen und alles so, und die AfD ist wieder da. Also das sind dieselben Mechanismen, die es immer schon gab und die Marilyn Manson, finde ich, damals sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und jetzt ist Fabian noch was sehr Lustiges zu diesem Lied aufgefallen.
Ja, wenn Kids sich heute fragen, wer ist dieser Marilyn Manson oder
diese
zur Hölle. Hört euch aber das aktuelle Deichkind-Album an. Da gibt es einen Song namens Die Beautiful People, Die Beautiful People. Und falls ihr es nicht wusstet, es ist eine eindeutige Referenz auf The Beautiful, Beautiful People. Und Stefan, weißt du, wer mich gerade anruft?
Nein.
Wolfgang Schrödel.
Nein, der Sänger von
Liquido.
Unser heutiger Studiogast.
Ich konnte gerade nicht rangehen. Ich rufe ihn jetzt zurück hier live in der Sendung und sage ihm, dass ich ihn gleich abhole, und dann nehmen wir mit ihm noch den Rest auf. Einen Moment bitte. Hallo Wolfgang. Du bist vor der Tür. Okay, ich komme dich abholen und dann nehmen wir gemeinsam weiter auf. Wir freuen uns, bis gleich.
Der kommt gleich.
Also, wir machen eine kurze Pause, ich hole Wolfgang ab und dann machen wir mit unseren Songs weiter, da kann Wolfgang einfach zuhören, würde ich sagen.
Na klar.
Was soll man machen? Und dann erzählt er uns ein bisschen was über seine 90er.
Und den allergrößten Alternative-Rock-Hit aus Deutschland, den er verfasst hat, nämlich Narcotic.
Narcotic. Bis gleich.
Eine große Hymne, der vorvorletzte Song in unserem Countdown, die 10 Songs, die Crossing All Over-Reihe unserer Meinung nach überlebt haben. All These Things von Readymade haben wir deswegen ausgewählt, weil A, toller Song natürlich.
Fantastisch, Frühling pur.
Absolut. Und unheimlich einflussreich auf deutsche Indie-Künstler. Also immer, wenn ich so in den letzten Jahren mit Musikern zu tun hatte, die jetzt diese Szene irgendwie prägen, wie Thies Uhlmann oder die höchste Eisenbahn und so, sagen alle, wie was das für ein Erweckungserlebnis für die war. Also dass ab dann erst verstanden wurde, dass man so auch Musik machen kann in Deutschland und nicht wie Fury in the Slaughterhouse klingen zu müssen oder so. Also obwohl der Song natürlich an sich nicht so ein großer Hit jetzt war, der lief halt immer so auf Viva 2 und so, aber der hat wahnsinnig viel losgetreten. Der Sänger Zachary Johnson, mit dem war ich mal saufen vor Jahren und der muss nicht mehr arbeiten. Der hat mir erzählt, er ist Privatier, hat wahrscheinlich nichts mit diesem mit dem durchbrechenden Erfolg
dieses Was keiner weiß, Readymade
haben sich richtig geil verkauft. Wer richtig geil verkauft hat und mittlerweile bei uns im Studio ist, Fabian hat ihn gerade reingeholt, ist der, das gilt es noch zu klären, aber ich behaupte jetzt einfach mal, der Verfasser des erfolgreichsten Alternative-Rock-Songs aus Deutschland, Wolfgang Schrödel, ehemals bei Liquido. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Ja, vielen Dank.
Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
vielen Dank. Und ich sehe auch gerade zu einem guten Augenblick, wenn ihr gerade über Readymade sprecht, weil ich mich dem anschließe, wie einflussreich diese Band war.
Ja.
Es war nämlich so, damals haben wir unser Demo produziert und wussten schon, wir wollen auf jeden Fall nicht deutsch klingen und klingen wie die wenigen deutschen Indie-Bands, die eben denen es auch gelungen war, nicht deutsch zu klingen, nämlich Readymade und Miles. Mhm. Und dann haben wir herausgefunden, wer der Produzent ist, Olaf Opal, und haben dann kaltakquise-mäßig sozusagen ihn kontaktiert, um zu fragen, ob er Lust hat, uns zu produzieren. Mhm. Und er hatte von uns schon gehört, hat sogar sowas gemeint wie, auf euch habe ich gerade gewartet. Wir waren offenbar schon ein Thema sozusagen im Underground. Und so kam es zur Zusammenarbeit.
Wann war das? Wann habt ihr ihn gefragt? Also euer Album kam ja 99?
Das Album kam 99. 98, Anfang 98.
Also wirklich für diese Aufnahmen des Albums, nicht für irgendwelche Demos erstmal?
Wir hatten noch keinen Album-Deal, wir hatten erstmal nur einen Single-Deal. Und die Single war sozusagen als Demo produziert, die wurde so abgenommen, so bekamen wir den Deal bei einer Major-Firma, die übrigens Olaf nicht kannte. Das heißt, die wollten uns zum, ich nenne es mal, Format-Rock-Produzenten nach Belgien schicken, aber wir wollten Olaf haben. Und da mussten wir ihn durchsetzen erstmal. Mhm. Weil natürlich kannten die A&Rs der großen Firma mit Readymade und Miles und vor allem den Produzenten Olaf noch nicht so richtig.
Obwohl der damals ja schon ein großer Name war, der hatte ja Notwist und so, also der war ja...
Der war doch der deutsche Steve Albini, oder?
Ich glaube zum Zeitpunkt noch nicht so richtig, also im Mainstream war er sicher nicht angekommen, also er war schon bei Notwist, das ist richtig, er war da sogar so als Schattenmitglied aufgenommen in die Band, richtig?
Ja.
Aber übrigens nochmal von wegen Steve Albini. Ich glaube, er nennt sich Olaf Opal eher bezugnehmend auf Rick Rubin, was einer der großen legendären.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Hat eine Sekunde gebraucht oder drei.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Nee, natürlich nicht.
Und ich bin dem Olaf schon sehr oft begegnet. Wir haben schon sehr viel miteinander getrunken. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Mit wem hast du euch noch nichts getrunken?
Mit Wolfgang Schrödel, aber das wird sich hoffentlich im Laufe dieser Folge noch ändern. Zwei Radler stehen hier bereit, genau, mit schrecklichem Bürokaffee, no offense, aber.
Ja, also mit euch ging es dann los und mit Readymade hört es im Grunde ja schon wieder auf, oder?
Ja.
Nochmal bitte?
Mit euch ging es dann los mit Findung des Produzenten, der auch bei Readymade war. Und mit Readymade selbst hört es dann aber schon so langsam wieder auf. Das war ja wirklich nur dieses eine Album, was sie hatten, ne?
Readymade?
Ja.
Das weiß ich nicht, aber das Album habe ich geliebt und nicht nur die Nummer, sondern das war ein ganz tolles, ganzes Album, das auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die dann aufgehört haben und nicht dran geblieben sind. Übrigens, deren Manager damals, ist der heutige Europachef von Sony.
Was?
Mhm.
Ach,
sehr unglaublich.
Das ist alles zusammen heute.
Drinking in L.A. von Brandvan 3000. Deswegen gutes Netzwerk, weil es schon diesen Kollektivgedanken hatte, diese Band. Dann wusste man nie genau, wer das ist. Kanadische Band, kanadisches Kollektiv. Irgendwie gibt es aus Kanada, wenn man nicht Bryan Adams ist, nur so Kollektive, oder? So Broken Social Scene und Arcade Fire. Die sind immer gleich so ein ganzes Kollektiv. Und weshalb wir uns
für Justin Bieber.
Ja, genau. Und die Biebers. Warum wir uns für diesen Song entschieden haben, das ist eigentlich der Sound von Superorganism von vor 2 Jahren, was ja der New Shit war, so quietschbunter Sample-Pop, würde komplett jetzt in diese Zeit passen, wenn man es wieder veröffentlicht würde. Ist nicht mehr viel passiert mit dieser Band, es gab noch ein Cover von Come and Feel the Noise von Slade und das war's dann eigentlich schon wieder. Gutes Album erst, aber Glee. Und jetzt kommen wir zum großen Finale, was jetzt nicht unbedingt der beste Song aus dieser Reihe ist, aber zumindest wir arbeiten uns ja chronologisch durch, ein Song, der auf Volume 10 von Crossing All Over war und da gebe ich jetzt wieder das Mic up zu Fabian.
Jugendsünden, bin ich ganz groß drin. So, und wie uninteressant dieser gerade ausgewählte Song wirklich ist, sieht man daran, dass Stefan und Wolfgang gerade 2 Minuten über Olaf Opel weiter geschwärmt haben. Völlig zu Recht wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht persönlich.
Spitzentyp.
Ich habe 3 Sekunden angespielt, Wolfgang sagte, er kennt es nicht, er wird auch jetzt nicht kennen. Das oder hast du es doch erkannt?
Entschuldigung, ich habe gar nicht aufgepasst.
Dann mach es doch nochmal ganz kurz an.
Ja.
Korn, Freak on a Leash auf Volume 10
Korn und von Spreit.
Crossing All Over. Korn und Spreit, das war die erste Single von Tomte, die wir gerade gehört haben. Nein. Das habe ich deshalb ausgewählt, weil es im Grunde waren Korn ja, wahre Metal-Kenner werden mich hauen, aber im Mainstream war das ein bisschen der Beginn, das waren die Pioniere vom New Metal.
Ja,
also die gibt es seit 93 gibt es die. Der Song ist von 98 hier, vom dritten Album, Follow the Leader. Die erste Single, Got the Life, fand ich persönlich besser, aber die hier, Freak on a Leash, war halt der Durchbruch.
Das war der Durchbruch,
das hatte halt dieses wahnsinnige Comic-Video, wo diese Pistolenkugel losgeschickt wird und man die ganze Zeit dieser Pistolenkugel folgt, die auch die Band zu treffen scheint und die weicht dann immer so aus, so wie in animierten Disney-Filmen in den 70ern oder wie bei Space Jam vielleicht wegen 90er, wo Michael Jordan den ganzen Film alleine spielt und die ganzen Looney Tunes rundherum nachher reingebastelt wurden.
Space Jam wird ja auch fortgesetzt. Du siehst, wie krass die 90er jetzt wieder
sind. Ich habe ja auch gerade diese The Last Dance-Doku auf Netflix geguckt. Mhm. Michael Jordan, 10 Folgen. Da könnten wir selbst 10 Folgen drüber machen. Ich war großer NBA-Fan in den 90ern. Schaust. Nee, also Rodman, Pippen, wie die damals irgendwie around waren. Und was Jordan, der größte Popstar aller Zeiten, der größte Sport-Popstar und der laut amerikanischer Presse wahrscheinlich zweiteinflussreichste Schwarze der Zeit nach Oprah Winfrey.
Wow.
So. Mhm. Aber das nur am Rande. Eigentlich geht's um Korn. Und genau, dieses Video, wo die Pistolenkugel hin und her fliegt, witzigerweise in den Rockdiskos, wo ich damals so zugegen war, in Geldern. Liebe Grüße an das Seven, was auch abgerissen wurde, stellvertretend für die Zeit vielleicht so ein bisschen. Da haben halt alle sogar, ich glaube, dieses Video so halb nachgemacht. Die sind da so spacey rumgewedelt. Und das war krasser Scheiß, weil der Sound auch neu war. Wir haben es gerade gehört, wie tief der Bass hängt. Mhm. Einfach, wie er nicht wirklich schautet, nicht wirklich rappt, also auch sein Singen war irgendwie was Neues, ne?
Ja, vor allem es gab doch immer diesen Mittelteil in Korn-Songs, vor allem also in den Singles, die Album-Tracks kenne ich, wo er dann von so einem Dämon besessen wurde oder so.
Naja,
es gab immer so also einen Teil, wo dann so Fantasie-Gibberish
kommt. So Beatbox halt, so bum, bada, bum,
ja, genau.
Und das haben alle mitgemacht. Völlig krank. Ganz schlecht gealtert, wirklich, das kann man sich heute kaum noch anhören.
Ja.
Aber damals war das der Scheiß. Vor allen Dingen, weil er auch noch so Schottenrock trug und auch so ein bisschen so der
und dieses Freak sein wollte. Das eben dieser Alien-Designer, dieser HR Giger, dieser Schweizer Designer, dieses riesige Mikrofon, das aussieht wie so ein biomechanisches Monster, gegen das er kämpft.
Habe ich gerade gar nicht vor Augen.
Ja, schau dir das mal an, und aber nicht bevor du ins Bett gehst.
Ja. Genau. Und Korn gibt es auch immer noch, bis heute 13 Alben gemacht, das aktuelle The Nothing 2019. Mhm. Und tatsächlich auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und USA immer in den Top 10 gewesen.
Immer noch ein riesiges Thema, ja.
Ja. Also wie viel oder wie wenig Einfluss das auf heute haben mag, wage ich nicht so recht zu beurteilen. Was bis heute da ist, wir haben es eben schon angekündigt, ist Narcotic, der große, große Song von Wolfgang, nicht sein einziger Song, und vor allen Dingen auch keiner, der auf, trotz seines Erfolges, auf dem Crossing All Over rein
drauf war. Genau, war nie drauf. Doppeldecker war der erste Liquido-Song auf Volume 9 von Liquido auf Crossing All Over.
Genau, ja. Stefan hat eben die kühne oder vielleicht gut zu belegende These in den Raum gestellt, dass du mit Narcotic den wohl erfolgreichsten deutschen Alternative Rock Song der 90er geschrieben hast.
Generell.
Generell.
Alle Zeiten, wie man immer so schön sagt.
Würdest du uns zustimmen?
Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Was wäre jemals größer gewesen? Also weltweit. Also,
ihr habt es ja vorhin gesagt, dass es so sein könnte, aber ich kenne nicht mal die Verkaufszahlen von Narcotic, geschweige denn die Verkaufszahlen von anderen Bands.
Ja. Also laut Wikipedia, unsere tolle journalistische Bezugsquelle, hat allein die Single-CD wurde in Deutschland 800.000 Mal verkauft. Und was mir gar nicht so bewusst war, dass das auch so ein weltweiter Hit war.
Also das hast du mir auch, wir haben auch zur Erklärung, Wolfgang und ich haben uns telefonisch kennengelernt, als wir vor 2-3 Monaten schon mal ein Telefoninterview führten auf Finger Senex, da kannst du noch kurz was zu sagen. Und da hast du mir das auch was gesagt, was das für ein Après-Ski und Ballermann-Hit mittlerweile ist. Wir verkehren ja nicht in solchen Partys.
Natürlich nicht.
Also die Kreise, die diese Song gezogen hat, das war mir nicht klar, dass es so groß war.
Also erstmal diese Wikipedia-Info, da war ich lange nicht mehr drauf, aber eigentlich müsste da stehen wahrscheinlich 700.000, weil mit der Zahl werden wir seit Anbeginn der Karriere konfrontiert. Ist falsch, weil es war mit Sicherheit mehr, weil 700.000 Einheiten waren schon verkauft, nur in Deutschland, 2 Monate nach Release.
Um Gottes Willen.
Und deswegen deswegen kenne ich die Zahl so gut, weil alle mich darauf ansprechen, die seit 20 Jahren. das war in der ersten, ich glaube, Band-Bio, die ich in die Hände bekommen habe, etwa zur Weihnachtszeit, also die Single kam raus Ende August 98 und etwa zur Weihnachtszeit gab es dann diese Bio, die schon, glaube ich, ein Teaser war für das Album, das am Anfang des nächsten Jahres kommen sollte. Und da stand drin, bisher wurde schon verkauft, 700.000 Einheiten, und rausgekommen war es ja zum Zeitpunkt nur in Deutschland oder GAS.
Ja.
Ausland kam dann später. Und da waren schon 700.000. Deswegen, weil ich finde, die Zahl ist auch nicht so beeindruckend, 700.000. Das ist jetzt nicht, steht kein Verhältnis zu dem, wenn du sagst, es wäre so ein Riesenhit gewesen. Also es waren schon größere Zahlen, nur ich weiß nicht, wie groß.
Aber es war weltweit, oder?
Jein, also Amerika und England nicht.
Genau.
Weißt also, du warum? Man kennt es da wohl, also in Amerika liefen wir in manchen Nationwide, so heißt es da, Radiostationen, also landesweite Radiostationen. Das heißt, man kennt es da anscheinend. Meine Ex-Freundin ist Afrikanerin, also man ist dann da vor Ort und Leute sagen, ach, du bist das, und das kennt man nicht. So, ich ganz stolz natürlich, weil wir haben nie da gespielt. Und UK ist eine andere Geschichte, nämlich da wurden wir gar nicht veröffentlicht. Also USA glaube ich auch nicht großartig, außer eben die Promo im Radio. Und England, ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht hat Deutschland heute ein besseres Standing in angloamerikanischen Ländern, aber damals hat es geheißen, es gibt in den ganzen Record Stores nur eine Ecke für International Music. Und da reinzukommen als Deutsche,
Kann
man eigentlich komplett vergessen, und die fanden Narcotic überhaupt nicht vielversprechend, es hat ihnen nicht gefallen. Und es kam nie raus. Die haben dann, ich glaube, erst Play Some Rock veröffentlicht, dann 2-3 Jahre später in UK, und das haben dann nichts gebreakt, also wir haben noch nie gespielt.
Aber sonst der asiatische Bereich, meine Frau ist Israeli, so die kannte den Song natürlich nach einer Sekunde. So. Also ja. Das ist...
Ja, ansonsten schon, also von Südafrika bis Australien, Südamerika, Indonesien und sowas, das weiß ich alles. Asiatischer Raum, aber wie gesagt, sozusagen das große Ziel, was manche haben, ich wollte nie nach Amerika, aber das große Ziel, dort was zu breaken, das ist uns auch nicht gelungen.
Aber wie habt ihr diesen anderen Erfolg, wie verkraftet man denn sowas? Also nimmt man das... Wie nimmt man sowas wahr, wenn es heißt, und jetzt werden wir da released, jetzt sind wir da Top 10 und jetzt laufen wir da auf Heavy Rotation? Und was macht es denn mit jemandem, der aus einem Bereich kommt, der ja künstlerisch gar nicht auf kommerziellen Erfolg ausgelegt ist? Wenn man mit solchen Zahlen konfrontiert wird.
Das freut mich, dass du das übrigens gerade sagst, weil heute, das Lied kennt jeder und es läuft im Radio hoch und runter, ist nicht tot zu kriegen, ja. Was mich natürlich sehr freut. Ja. Aber wir haben nicht produziert auf Radio und nicht auf Mainstream. Mhm. Deswegen haben wir Olaf Opal, wir haben vorhin drüber gesprochen, deswegen haben wir den ausgesucht.
Ja.
Wir
was man auch dem Rest eures Albums ja anhört, was später kam.
Ah, das freut mich, dass du es sagst, weil ich sehe es auch so. Mich hat gewundert, dass man machen kann, was man will, wenn erstmal der Erfolg so groß ist und sinngemäß die kleine Schwester des Nachbarn das Lied auch mag, ist die Band nicht mehr cool. Aber wir haben darauf nicht hinproduziert. Im Gegenteil, ich war im Radio immer unglücklich, wie es klingt, weil wir haben damals nicht berücksichtigt, auch Olaf nicht, wie stark komprimiert wird im Radio. Mhm. Das heißt, wir haben so produziert, sehr dynamisch, dass der Refrain sehr knallt. Ja. Also, unser Vorbild war Weezer, was ihr natürlich kennt. Mhm. Und was im Club super funktioniert. Das heißt, wir haben die ruhige Strophe, wo alles seinen Platz hat, wenig Elemente und dann knallt die Bratgitarre los. Im Radio funktioniert es nicht so richtig. Da macht es dicht.
Ja, genau.
Die ersten Male, wo ich es im Radio gehört habe, war für mich nicht auszuhalten. Ich so, nein, es klingt gar nicht, wie es gemeint ist.
Das hat sogar noch die Freude oder den Stolz zur Seite gedreht.
Ja, ich dachte,
Mensch, zum ersten Mal im Radio zu kommen, ist ein entscheidender Moment.
Natürlich. Und ich dachte, Mensch, dass die Komposition so reindrückt, das hätte ich nicht erwartet. Wobei ich sagen muss, das erste Mal, wo ich das Lied gehört habe, war noch die Demo-Version. Mhm. Das Demo lief schon im Radio. Bei der richtigen Version dann hat es je nach Station noch mehr reingedrückt. Aber egal, es hat im Erfolg keinen Abbruch getan. Aber für mich war es künstlerisch erstmal eine negative Überraschung. Ja. Hat mich nicht berücksichtigt. Aber hat mir abgeschweift. Wie kam ich jetzt zu einem...
Ja, wie man mit so einem Erfolg dann umgeht.
Ach so.
Also du willst eigentlich, du bist ja ein Künstler so aus einer Indie-Szene, so studentisch geprägt dann alles so. Und auf einmal ist man so Schulter auf Schulter mit diesen ganzen Big Players. Mit denen man ja eigentlich gar nichts zu tun
hat. Also was bei uns nie der Fall war, was nie schlimm war, ist, dass man eine allzu große Prominenz erfahren hätte. Mhm. Also ich wurde auf der Straße zum Teil erkannt natürlich, aber nie, dass es schlimm war. Wenn, war ich immer nur eigentlich geschmeichelt. Mhm. Weil unser Konzept war auch, und das ist eben auch wieder vielleicht die Indie-Welt, aus der wir kommen, unser Konzept war nicht, den Sänger, was dann ich gewesen wäre, in den Vordergrund zu stellen und prominent zu machen, sondern wir haben uns ja ähnlich, also fast uniform angezogen. Wir haben es genannt Plunderpop, das heißt, alle hatten Plunder an zunächst mal. Keiner stand vorne, das fanden wir auch toll bei Weezer. Das waren so die Slobs und ähnlich haben wir uns auch gesehen. Wir sind die Jungs vom Land, wir waren eben keiner Szene zugehörig, sondern haben einfach die Musik gemacht, auf die wir Bock gehabt haben, und zwar kommend vom, einerseits, der eine Teil kam vom Gothic Metal, ich bin eher Pop, und so klingt der letztendlich auch. Das heißt, wir waren keiner Szene zugehörig und auch haben keinen prominent nach vorne gestellt, sodass der Erfolg im Alltag nicht beeinträchtigend war. Mhm. Aber ansonsten kam ich insofern damit ganz gut klar, auch mit so unglaublichen Verkaufszahlen. Wenn man heute zurückblickt, kann man es gar nicht glauben. Wir haben am Tag 20.000 Singles verkauft, physisch. Also aus heutiger Sicht rückwirkend zu sehen. Aber damals fand ich es gar nicht, also es soll nicht arrogant sein, aber ich fand es nicht so überraschend, weil ich dachte nicht, dass mein Musikgeschmack besonders exklusiv ist. Sondern ich höre auch Mainstream, ich war größter Queen-Fan zum Beispiel. Mhm. Und
sind wir schon mit zwei
hier. Sehr gut. Ich habe mich nie gewundert, warum die 100 Millionen Platten verkaufen.
Ja.
Wenn es mir gefällt, gefällt es mit Sicherheit ein paar Millionen anderen auch. Da habe ich nie gedacht, ich bin hier der große, coole, der nur Sachen hört, die sonst keiner kennt. Und nee. Und genauso habe ich Narcotic zum Beispiel, als es losging, gesehen. Ich finde das Lied toll. Mhm. Es bleibt im Kopf hängen. Es ist ein ehrliches Lied. Es hat einen Text, der mir was bedeutet, wo man aber hoffentlich viel rein interpretieren kann, auch wenn man mich nicht kennt. Es ist was Neues. Also eigentlich haben die Ingredienzien, was mir gefällt, haben gestimmt. Mhm. Und dass es dann zu vielen Leuten gefallen hat, hat mich gar nicht so gewundert, sondern meine Befürchtung war eher, wie komme ich denn dahin, dass man uns hört? Das ist ja das große Problem. Aber wenn es da erstmal soweit ist, war die Überraschung bei mir jetzt nicht so groß, dass es auch, dass es Publikum findet.
Und dass das jetzt auch so ein, ich meine, das ist ja auch ein Trennungssong, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, genau.
Der ja also aus deinem Leben gegriffen ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Szene gesehen hast oder so. Aber wie ist es, so einen persönlichen Song irgendwie von einem besoffenen Bierzelt irgendwie gegrölt mitzubekommen oder das zu erleben?
Also, da habe ich ja inzwischen den nötigen Abstand.
Ja.
Ich habe mal ein Zitat gehört von den Ärzten, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, die haben zu ihrem Song, ich glaube, Männer sind Schweine, gesagt, ein Lied hat so eine
Eigendynamik. Der Festzeltsong schlechthin, ja.
Männer sind Schweine, ja. Oder? Ja. Kann sein, auf jeden Fall ist das Zitat war sinngemäß so, Songs haben auch eine Eigendynamik, da muss man als Musiker auch mal einfach loslassen können.
Ja. Wie ein Kind ja auch irgendwie so, oder? Die machen ja dann auch irgendwann, was sie wollen und du hast keinen
Einfluss. Also, ich denke mal, bei Männer sind Schweine ist auch wieder was anderes, weil das ist ja deutlich an sich schon humorvoller produziert als Narkotik.
Ja, ja. Das war ja kein Comedy-Rock.
Aber ich beziehe mich jetzt auf die Aussage, dass es eine Eigendynamik gibt und das ist bei Narkotik auch der Fall. Das heißt natürlich, aber das war mir schon beim Schreiben klar, ist es so leicht und so leicht mitzusingen und das Tempo ist so ein Hüpftempo, so ein Bouncer, dass mir schon klar war, dass oder fast ein Traum gewesen wäre, wie es auch dann gelaufen ist, dass ein ganzes Fußballstadion zu dem Song hüpft.
Ja.
Was auch der Fall ist, weil die Nummer ist zum Beispiel, ich glaube, die offizielle Hymne von Girondins Bordeaux. Glaube ich.
Ja, Wahnsinn.
In dem Sinne gibt es eine Eindynamik und sozusagen eine Reduktion auf ein Element des Songs, wo ich es manchmal schade finde natürlich, dass die Tiefe und Ernsthaftigkeit, die eben auch im Song drin ist, dass die dann ein bisschen verloren geht. Aber damit lebe ich jetzt seit 20 Jahren und kann damit auch leben. Aber ich glaube, wen es interessiert, wer sich mit der Musik beschäftigt, der findet es auch genauso schade wie ich, dass es ein bisschen untergeht.
Das ist ein Song, der Narkotik heißt, eine Sporthymne wird. Also diese Widerspruch auch in sich. Aber das ist ja so wie Seven Nation Army. So. Da weiß ja auch kein Mensch, worum es geht.
So wie wir uns aber auch in der ersten Folge darüber gewundert haben, dass die Einlaufmusiken der deutschen Boxer in den 90ern so einschläfernd sind.
Genau, dieses getragene, dieses gravitätische Vangelis und alles.
Das himmlische halt, ja klar, das glorreiche.
Genau, der Einzug der Gladiatoren und so. Ja. Musik zum Einschlafen.
Aber bitte. Du hast den Song, ja, also 98 kam die Single raus.
Wie Männer sind Schweine.
Wie Männer sind Schweine.
Ach Quatsch. Das wusste ich auch nicht.
Crossing all over
in die Bierzelte. Du hast das Ganze geschrieben, aber schon, ich glaube, zwei Jahre, 96, als 21-Jähriger an deinem heimischen Synthesizer-Keyboard?
Also ich habe einen D70 gekauft gehabt, einen Roland D70. Oh, Entschuldigung.
Jetzt kommt der schlechte Bürokaffee wieder.
Also wirklich. Entschuldigung. Also, 96, ich hab ein Keyboard haben wollen und habe mir eins gekauft, von dem ich wusste, dass sozusagen die Preset-Sounds, aber ich wollte einfach ein Keyboard haben mit Presets, wo ich nicht groß rumprobieren muss, sondern wo mir die Sounds gefallen, was auf der Bühne leicht handhabbar ist. Ein Freund mir jetzt auch schon gehabt, das habe ich dann auch nachgekauft, gebraucht. Und das Gute an einem gebrauchten Gerät war, dass der Vorbesitzer die Sounds modifiziert hatte. Das heißt, alle Sounds, die drin waren, die sozusagen die Presets waren, waren gar nicht die Abwerk-Presets, sondern die vom Vorbesitzer. Hat den Vorteil, dass es exklusive Sounds sind. Glaube ich jedenfalls, wurde mir so gesagt. und ich habe mich hingesetzt einen Nachmittag oder mehrere Nachmittage, bin einfach alle Sounds durchgegangen. Und jeder Sound war so speziell in meinen Ohren, dass er sozusagen meine Finger geleitet hat, was man alles mit dem Sound so machen kann. Und darunter war auch Narkotik. Also ich finde, dieser Sound, der musste genau so gespielt werden. Oder meine Finger haben das so gedacht. Oder wie man auch immer sagt, es gibt ja im Äther schwirrt irgendwas rum und man muss es pflücken und ist mir dann offenbar gelungen mit den drei Akkorden, aber eben bedingt dadurch, dass der Sound mich da hingebracht hat. Und das war 96, genau. Und das war zeitgleich mit der Trennungsphase oder der Verarbeitung der Trennung und so kam dann eine Mischung zustande, diese einfache Melodie basierend auf dem Sound und der ruhigen Strophe, die Tiefe hat und autobiografisch ist.
Und 21 Jahre später, glaube ich, also letztes Jahr, ist dann ja endlich, ich weiß nicht, ob die Welt darauf gewartet hat oder nicht, aber du hast mir schon mal gesagt, es hätte immer über die Jahre sehr viele Anfragen gegeben, kam es dann zu einem Remake oder zu einer Neuversion mit You Not Us, dieses DJ-Duo, die du in deinem Studio in Kreuzberg kennengelernt hast.
Hier um die Ecke, genau.
Hier um die Ecke, genau. Und das hast du, glaube ich, nicht aus kommerziellen Gründen machen müssen, weil eben ja gerade Narkotik bei den Wiesen und Après-Ski-Songs rauf und runter lief. Oder hat diese Neuaufnahme doch nochmal für neue Verkaufszahlen gesorgt, weil jetzt plötzlich eine neue Generation dich und den Song kennenlernt, die den Baum auch immer doch noch nicht kannten?
Also, ich denke, den Song kennen die allermeisten auch, wenn sie erst 5 Jahre alt sind, auch im Original noch. Es gab tatsächlich, wie du gesagt hast, immer wieder Anfragen. Die meisten davon habe ich abgelehnt. Aus 2 Gründen. Das eine ist künstlerisch, das meiste hat mir nicht gefallen. Und das andere war, ich wollte den Song auch nicht verbrennen, weil ich immer ganz sicher war, dass irgendwann ist der richtige Zeitpunkt für ein Remake. Und bis dahin warte ich geduldig. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich daran beteiligt bin, sondern mir ging es ja nur um die Freigabe. Und ich bin dann gefragt worden. Ich dachte, es ging eigentlich um die Produktion von Alle Farben, weil das DJ-Team, das ihn genannt hat, Junat Ass, die waren die Schattenproduzenten von manchen Alle Farben-Songs. Deswegen dachte ich, ging es darum. Alle Farben finde ich gar nicht uninteressant, ist nicht meine Musik. Ist halt, ich will nicht despektierlich sein, ist halt glatter Radiopop. Mhm. Aber ich komme ja selbst vom Pop und ich finde es interessant. Also ich bin jetzt niemand, der darüber lästert, sondern ein guter Pop ist gar nicht so leicht. Deswegen war ich mal erstmal interessiert, was es sein mag. Und dann ging es darum, da bin ich auch gefragt worden, ob ich drauf singen will, weil eigentlich das Spezielle könnte sein, dass ich, der Originalsänger, der noch gar nicht so alt ist, wie man denken sollte, wenn man an das Lied denkt, im Song tatsächlich dann mitwirkt als Sänger. Und das wollte ich nicht. Da habe ich gesagt, ich werde auf den Song sowieso seit 20 Jahren reduziert, wird auch so bleiben, weil so einen großen Hit, sowas gibt es gar nicht mehr von der Verkaufszahl, von daher, damit werde ich leben müssen. Das möchte ich dann nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir einen Sänger finden oder eine Sängerin und ich als graue Eminenz im C-Part sozusagen meinen Approved-Stempel gebe, wenn es mir auch gefällt.
Ja.
Was aber nicht so schwer ist, weil mir war am wichtigsten eigentlich, dass es ein anderes Genre ist, dass es anders klingt, dass auf keinen Fall irgendjemand kommt und glaubt, er muss jetzt hier Rockgitarren drauf knallen oder irgendwas. Mhm. Sondern wenn, interessiert mich natürlich, die Nummer zu hören in einem ganz anderen Klanggewand. Es hätte auch gerne Jazz sein können oder eine reine Folknummer. Hauptsache, das Lied wird anders repräsentiert, als wir schon gemacht haben. Mhm. Genau. Ja. Und so kam es dann dazu. Und dann bin ich sozusagen als einer der 3 Künstler auch genannt. Also das heißt, es ist eben nicht eine Junat Ass Single, sondern die Single ist nicht nur eine Feature-Single, sondern 3 Künstler haben die rausgebracht. Der Sänger Yannick, Glücksfall finde ich übrigens. Mhm. Netter Junge aus Holland, mit einer tollen Stimme finde ich. Produziert von Junat Ass. Und ich singe halt eben auch mit und ist eine 3er-Single sozusagen geworden.
Du unter dem Namen Senex, was dein
aktuelles Projekt ist. Genau. Ne? Ich habe mir überlegt, wie ich mich nennen soll dafür. Weil ich habe noch ein anderes Projekt schon, da habe ich ein Album rausgebracht vor 2-3 Jahren. Das heißt Seven Fields. Das ist ein Elektronika-Projekt. Ich möchte behaupten, ein ruhiges, kredibiles, sehr detailverliebtes Projekt. Aber das Remake von Narcotic und was ich mit Senex mache, ist Pop. Dazu kam ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, eben durch den Remake von Narcotic. Und so bin ich gefragt worden vom Management, hast du nicht Lust, mal wieder solche Songs zu schreiben? Mhm. Bei allem Verständnis für deine Liebe zu den kleinen, filigranen Sounds bei Seven Fields. Ja. Aber einfach mal, das ist so eine Stärke von dir, Songs zu schreiben, die im Kopf hängen bleiben. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, auf den Gedanken, und dachte, gut, wenn der Coding der Erfolg wird und jemand Interesse hat an mir, dann das mache ich gerne mal wieder. Mhm. Und schreibe also Songs unter dem Namen Senex, relativ unverkopft, ohne allzu viel nachzudenken, einfach wie es mir leicht fällt tatsächlich. Aber schon folkig, an der Akustikgitarre, Strophe, Refrain, mit Tiefe, lass aber dann produzieren von Produzententeams, die einfach die Musik anders klingen lassen, als ich es könnte. Und aus einer anderen Welt, ich komme aus einer anderen Welt einfach, aber diesen Hybrid mag ich ganz gern. Und Senex nenne ich mich deswegen, weil ich festgestellt habe, in dieser Welt, in die ich gerade reingeworfen wurde, das sind alle so wahnsinnig jung. Also die Produzententeams sind Anfang 20 oder so, oder Mitte 20. Selbst die Plattenfirmenleute sind Mitte 30 oder so. Und ich bin älter als die Plattenfirmenleute und dachte, dann nenne ich mich Senex, weil es Senex ist eigentlich Latein. Senior kommt daher oder der Senat als Ältestenrat. Und es heißt eigentlich Senex sozusagen Mann im besten Alter, wenn man so will.
Wie wir alle drei hier.
Ganz genau. Ja. Wenn man aus 90ern kommt.
Old people talking.
Ja. Was waren denn, das hast du vorhin, als wir gerade in Musik reingehört haben, mal angesprochen, dass es ja auch einen gemeinsamen Auftritt von euch mit Blümchen gab.
Oh, Wahnsinn. Zwei.
Ja, genau. Also,
ich so, was sind denn so Momente, von denen du damals gedacht hast, das hätte ich ja nie im Leben. Also, da habe ich gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist.
Also das hatte ich vergessen, dass wir es mal hatten bei Viva 2. Das hat ein Freund von mir mich vor kurzem drauf gestoßen. Und auf YouTube kann man es anschauen. Also ich sag mal, die Tatsache, dass ich es vergessen hatte, dass es stattgefunden hat, zeigt auch, dass es für mich jetzt nicht so relevant so war. Also ich habe nichts gegen Blümchen, im Gegenteil. Ich finde es eher ein großes Phänomen. Also ganz toll, dass es, was da passiert ist damals. Aber dass es dazu kam, war nur, sie war im Viva-Studio zu Gast. Wir waren zu Gast für den Live-Auftritt. Und dann wurden wir von ihr oder Management vielleicht gefragt, ob sie mich mit auf die Bühne kann. Und ich fand es super. Ich war immer total offen für alle möglichen Kooperationen, vor allem auch so intergenre-mäßig.
Mhm. Vom Pop kommend.
Ich sowieso. Also ich bin also überhaupt nicht genre-nerdig.
Offiziell aufgelöst habt ihr euch erst 2009, glaube ich. Es folgten also noch einige weitere Alben. Und genau, du sagst, es ist in den letzten 3 Jahren eine richtig gute Liveband geworden. Ihr habt euch getrennt, ihr hattet eure Gründe dafür. Du hast gerade Blümchen angesprochen, wie ihr im Viva 2 Studio mit ihr da auf der Bühne standet. Blümchen ist wieder around, sehr, sehr viele andere 90er Acts, also einschlägigere Eurodance-Acts vor allen Dingen, sind auch wieder around, spielen, wenn nicht gerade Corona ist, auf 90er-Partys. Die Städte sind voll von den Postern. Ich kann schon vorausnehmen, ich weiß von dir, ihr wurdet nie angefragt für so Partys. Ja. Wie erklärst du dir das und unter welchen Umständen würdest du vielleicht doch ja sagen?
Also für mich ist es uninteressant, aber ich wundere mich auch, weil ich glaube, die 90er-Events, die finden ja einen riesen Umfang inzwischen statt.
Ja.
Und es stimmt schon, also ohne jetzt bestätigen zu können, dass wir jetzt den größten Alternative Rock aus Deutschland die geschrieben haben, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass wir eine Relevanz haben im Sinne von 90er-Musik.
Also Uncle Ho hatten keinen größeren Hit.
Oh, Emil Puls war auch geil, nicht. Aber geil. Aber wir wurden nie angefragt und ich weiß nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Weil, klar, die Band gibt es nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch die anderen Bands, die da spielen, Rednecks, vielleicht gar nicht mehr gegeben hat, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Vielleicht liegt es daran, dass einfach den Leuten klar ist, dass wir uns im Unguten getrennt haben und deswegen es nicht stattfinden wird, dass wir spielen. Vielleicht ersparen sie sich die Anfrage deswegen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch, weil es keinen richtigen Ansprechpartner gibt. Unser damals Management, ich weiß nicht, ob die so Anfragen weiterleiten würden überhaupt. Da war die Training auch nicht so schön. Von daher werden die wahrscheinlich jetzt auch im Sand versanden lassen. Kann gut sein. Aber als die Band nicht mehr gibt und keiner von uns in diesem Bereich was machen will, würden wir da, also wäre das uninteressant. Ja, ganz abgesehen vom Zwischenmenschlichen.
Also hältst du jetzt auch für, das ist ausgeschlossen, wenn jetzt Oliver Geissen anruft oder so, würdet ihr euch den Nummer nochmal irgendwie vor eine RTL-Bühne stellen oder so?
Also, das kannst du ausgeschlossen. Ich wüsste, also warum? Also warum, warum tue ich da hin? Also die Band gibt's nicht mehr, wir haben gar keinen Promobedarf. Ja. Also ich hab ein neues Projekt, das heißt Xenix, ich habe Seven Fields und gibt es sozusagen den Bedarf, von Leuten beizubringen, wer ist der Typ und also er arbeitet da zu machen, ist klar, das ist ein Aufbauthema sozusagen. Anknüpfen an den großen Erfolg von vor einem Jahr. Aber mir bringt es nichts, bei Oliver Geissen in der 90er-Show zu sitzen.
Man würde euch bei allem Respekt auch nicht so viel Geld bieten, wie angeblich Liam und Noel immer angeboten bekommen.
Die würden sehr viel Geld bekommen. Die werden auch immer sehr viel Geld bekommen. Aber das finde ich das Schöne an deiner Herangehensweise an dem, weil es gibt, finde ich, bisher eigentlich, also bist da, glaube ich, eine seltene Ausnahme, dass es entweder gibt es natürlich sehr viele Leute, die sich dann auf so ein Angebot einlassen und sagen so, wenn die Kohle stimmt, natürlich machen wir das, so zwischenmenschliches Hin oder Her. Oder das andere Lager, die einen Riesenhit irgendwie hatten und dann über den auch nicht mehr reden wollen. Also ich finde es schön, dass du ein natürliches, persönliches Verhältnis zu diesem Song bewahrt hast und trotzdem sagst, das war es jetzt aber auch.
Wir spielen Creep nie wieder.
Ja genau, zum Beispiel. Das ist ja auch oft, hat auch jeder seine Gründe dafür, will ich auch gar nicht verurteilen, aber es ist mal erfrischend zu hören, dass jemand da keine Berührungsängste mit dem eigenen Werk hat und sich nicht das Gefühl hat, man muss sich von was distanzieren, was Millionen Menschen Spaß gemacht hat und immer noch macht. Das ist ja, also das muss man auch erstmal geschafft haben. So, das schaffen ja die meisten.
Also, so sehe ich es auch. Also ich bin froh, dass ich das erleben durfte.
Ja.
Und dass es heute noch Leute gibt, also weltweit Leute gibt, denen es tatsächlich 3 Minuten gute Zeit bringt.
Genau, und ja. Unglaublich viele Erinnerungen. Also man weiß ja dann eben auch gar nicht, was das für ein Eigenleben alles hat. Also was zu diesem Song schon alles passiert ist, wie der in Millionen Leben irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt reingegrätscht ist. So, wenn man den ersten Ellenbogen im Moshpit in die Fresse bekommen hat oder Sex dazu hatte. So.
Ja, erster Kuss und sowas, wirklich alles. Ich bekam damals so viele Mails. Auf jeden Fall, das hat für viele Leute relevant. Ja.
Also sowas davon finde ich nie, oder ich finde es schade, wenn man sowas kleinredet. Also. Schön, dass du es nicht tust.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, finde ich. Fast so schön versöhnlich, nicht, dass wir uns vorher gestritten hätten.
Nach dem ganzen Battle.
Wir treten uns hier die ganze Zeit unterm Tisch. So, halt die Klappe auf. Nein. Wolfgang Schrödel, damals Liquido, heute Xenex, Seven Fields und vor allen Dingen unser Gast in Never Forget, dem 90er-Podcast vom Musikexpress. Du bist?
Ich bin der Stefan.
Ich bin der Fabian. Das war Wolfgang. Wolfgang. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch.
Den weiten Weg von Kreuzberg nach Kreuzberg geschafft.
Na, Prenzlauer Berg.
Richtig.
Prenzlauer Berg, ja, das ist ja wirklich weit. Durch die ganzen Abstände, man macht sich ja keine Vorstellung.
Genau, freut euch auf weitere Folgen. Die wird es geben, ob ihr wollt oder nicht. Und schreibt uns gerne Feedback. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Das gab es ja Ende der 90er.
Unfassbar aufwendiger Prozess.
Neverforget@musikexpress.de. Wir haben einen Instagram-Kanal namens Never Forget, der 90er-Podcast oder Never Forget Podcast. Ihr werdet es schon finden. Wir werden euch auch darauf aufmerksam machen. Auf musikexpress.de findet ihr was zum Podcast. Ihr habt ihn ja schon gefunden, sonst würdet ihr es gerade nicht hören. Ansonsten so oder so abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple, allen einschlägigen Portalen der Branche.
Da gibt es ja wahnsinnig viele mittlerweile.
Das scheint ein Ding zu sein. Genau. Wir ja auch jetzt dabei, der letzte Podcast der Welt. Never forget.
Wolfgang, vielen Dank fürs Dabeisein. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder.
Du hast noch einen Satz vergessen, Stefan.
Ah ja, genau. Wir zitieren ja immer beim Rausgehen aus K2, dem Beginner-All-Stars-Song.
Jetzt hat das verraten, wo es ist.
Achso, darf ich gar nicht?
Na, ist egal.
Schneiden wir nochmal raus. diesmal Outro. Ich bin draußen wie ein Picknick, bevor du es mitkriegst. Weil man darf ja auch wieder raus zum Picknicken.
Bis bald.
Never forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.